Jetzt kommt der zweite Teil zur ECPR und wie das eigentlich in Wien läuft mit Ingrid Magnet. Ingrid, du hast dich kurz erholt und bist bereit dafür, das Konzept jetzt an die Bettseite zu bringen.
Sehr gerne.
Lass uns mit den Selektionskriterien anfangen für potenzielle Kandidaten für ECPR. Und da hast du in der Publikation eine Tabelle aufgestellt mit einigen Kriterien. Lass uns mit einem einfachen Kriterium anfangen. Beobachteter Kollaps. Ist das ganz wichtig? Und wenn es nicht vorliegt, ist das nie ein Kandidat für eine ECPR? Oder wie wichtig ist dieses Kriterium für dich?
Also das ist eines der wichtigsten Kriterien, weil es einer der wenigen oder fast der einzige Marker ist für die sogenannte No-Flow-Zeit, also wie lange der Patient ohne jegliche Kreislaufunterstützung jetzt im Kreislaufstillstand gelegen ist. Du stellst die Frage sehr provokant, absolutes No-Go. Es gibt Situationen, in denen man davon ausgehen kann, dass der Patient oder die Patientin noch nicht sehr lange unbeobachtet gewesen sein kann. Also zum Beispiel in großen Einkaufsstraßen, da muss man davon ausgehen, dass wenn dort jemand am Boden liegend gefunden wird, der noch nicht sehr lange liegen kann, auch wenn den Moment des Umfallens vielleicht niemand beobachtet hat. Beobachtet wird in unserem Zentrum auch immer nicht nur visuell, sondern akustisch interpretiert. Also auch wenn man jetzt gehört hat, dass ein Angehöriger oder ein Kollege im Nebenzimmer umgefallen ist, so wird das als beobachtet gewertet. Also da gibt es sicher Ausnahmen, aber der unbeobachtete Kreislaufstillstand mit völlig uneinschätzbarer No-Flow, sprich Zeit ohne jegliche Form der Reperfusion, ist sicher kein guter Kandidat für ECPR.
Und das zweite offensichtliche Kriterium, was man ja auch schnell erheben kann, ist das Alter. Gibt es da eine harte Grenze?
Nein, wie immer im Leben kann es keine harten Grenzen geben. Nichtsdestoweniger ist das Alter einer der Surrogatparameter für Komorbiditäten. Alter kann und soll niemals chronologisches Alter, sondern immer biologisches Alter meinen. Das tatsächliche Geburtsdatum ist ja auch oft noch gar nicht bekannt zum Zeitpunkt des Notrufs oder zum Zeitpunkt der Ankündigung eines ECPR-Patienten bei uns. Das heißt, das ist ein geschätztes Patientenalter. Und ein Patient, der als 60 Jahre eingeschätzt wird vom Rettungsdienst, auch wenn wir dann innerklinisch draufkommen sollten, dass er tatsächlich vielleicht schon ein bisschen über 70 ist, aber biologisch gut und fit aussieht, kann selbstverständlich eine ECPR bekommen und zumindest in unserem Kollektiv liegt das Durchschnittsalter der ECPR-Patienten zwar irgendwo zwischen 50 und 60, aber wir haben auch neurologisch gute Überleber jenseits der 70.
Okay, also auch wieder ein weiches Kriterium und ein Baustein von vielen. Lass uns noch bei den frühen Kriterien bleiben. Früh im Sinne von früh bekannt wahrscheinlich auch. Die Ersthelferreanimation, die stattgefunden hat oder auch nicht. Lass uns mal jetzt nicht in die Kriterien eingehen, ob die suffizient war oder nicht. Das ist noch schwerer zu beurteilen, aber ja oder nein kann man relativ sicher sagen. Ist das ein kritischer Punkt?
Absolut. Ebenso wie der Kreislaufstillstand beobachtet sein sollte, ist die stattgehabte Laienreanimation essentiell. Wir haben es im ersten Teil besprochen, ein Nicht-Perfusionsschaden, der mal stattgefunden hat, kann nicht wieder aufgeholt werden. Das heißt, eine lückenlose Rettungskette ist essentiell. Und ein Patient, der jetzt zwar vielleicht beobachtet in den Kreislaufstillstand gegangen ist, dann aber leider über viele, viele Minuten keine erste Hilfe geleistet werden konnte oder wurde, ist auch kein guter ECPR-Kandidat.
Welches ist das nächst wichtige Kriterium für dich, Ingrid? Wir kommen ja noch zu einigen wie CO2-Messung und andere Zeitkriterien, aber gibt es noch ein besonders wichtiges für dich?
Ja, besonders wichtig ist mir definitiv das Kriterium Science of Life. Das hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert. Es gibt ja leider wenig Dinge, die uns wirklich anzeigen können, wie suffizient die Herzdruckmassage der ALS, der BLS stattgefunden hat. Aber Science of Life, sprich Zeichen des Lebens, also spontan Atemversuche, Schluckversuche, Spontanbewegungen des Patienten, zeigen doch sehr eindeutig an, dass eine Durchblutung des Gehirns und des Körpers stattfinden muss. Und würde ich jetzt als einen der allerwichtigsten Kriterien bei Eintreffen des Patienten in unserem Zentrum werten. Sprich, ein Patient, der rosig, gut durchblutet, ein adäquat hohes CO2 hat und klare Signs of Life zeigt, hat eine sehr viel höhere Überlebenschance, neurologisch gute Überlebenschance und ist damit ein sicher sehr viel besserer Kandidat für ECPR als ein Patient, der diese Zeichen nicht hat.
Und das sind jetzt keine koordinierten Atemzüge, sondern eher so Schnappatmung.
Genau, Gasping.
Gasping, die die trainierten ACLS-Provider ja eigentlich gelernt haben zu ignorieren, weil die ja kein sicheres Sign of Life sind und man lieber mit CPR starten soll. Aber im Setting von schon laufender CPR sind sie eigentlich positiv prognostische Marker dann.
Völlig richtig, da darf es jetzt oder soll es jetzt auch keine Begriffsverwechslung geben. Das ist jetzt kein Anzeichen davon, dass der Patient einen suffizienten Spontankreislauf hat. Das haben diese angesprochenen Patienten auch nicht. Aber eine suffiziente Kreislaufunterstützung durch Herzdruckmassage, die sogar zu einer Hirnaktivität, einer milden Hirnaktivität führen kann.
Okay, jetzt weiß ich das auch einzuordnen. Das war ein neues Kriterium für mich, sehr interessant. Wie ist es mit dem CO2? Gibt es da wenigstens eine harte Grenze? Eine Zahl, die wir uns merken können, Ingrid, bitte.
Wenn du eine Zahl willst, dann sage ich dir jetzt über 10, denn so steht es in den ELSO-Richtlinien drinnen. Ganz grundsätzlich, das ist ja kein Spezifikum der ECPR. Das entidale CO2 ist einer unserer härtesten und besten Marker für die Qualität des Advanced Life Support, wie auch des Basic Life Support, sprich der Herzdruckmassage. Und so wie es fürs neurologische Überleben oder die Chance, einen Spontankreislauf wieder zu erlangen mit Standardreanimation ein guter Marker ist, ist es auch ein guter Marker fürs Überleben, fürs neurologisch gute Überleben mit ECPR.
Okay, und 10 mm Quecksilbersäule ist da so die magische Grenze.
Wird erratischerweise als Grenze angegeben, ganz allgemein gilt, umso höher, umso besser. Also ganz konkret zielen wir in unseren internen Richtlinien auf ein ETCO2 größer 20 mm Hg hin, auch als Überprüfung unserer eigenen ILS-Qualität.
Und 20 wäre auch die Zahl, die ich so im Kopf habe, aber es beruhigt mich das umso mehr, umso besser, dann passt das ja wieder. Bevor wir zu den Kriterien für die ECPR selber kommen, also wie lange dauert und wie wird das gemacht, lass uns noch die Patientenkriterien vervollständigen. Komorbiditäten als Kontraindikation und Komplikationen der CPR als Kontraindikation. An was muss man da denken?
Ja, ganz grundsätzlich ein Patient, der eine lange Reanimation überlebt, hat im Anschluss einen langen intensivmedizinischen Aufenthalt mit langwieriger Rehabilitation. Das ist in der Natur der Sache. Und ein Patient, der mit einer ICPR reanimiert wurde, ist ein Patient, der eine lange Reanimationsdauer hatte. Dementsprechend sind Patienten, die sehr schwere Grunderkrankungen haben und an und für sich keine intensivmedizinische Therapie indiziert wäre, auch keine guten ICPR-Kandidaten. Das muss einem klar sein. Komplikationen, Kontraindikationen, absolute Kontraindikationen gibt es an und für sich wenige. Es werden einzelne gelistet in verschiedenen Studien. Ganz grundsätzlich, jede Form der Blutungsneigung ist nicht gut in Kombination mit großen Kanülen und viel Fremdmaterial in Form von einer ECMO-Konsole und einem Kanulierungsset. Die höhergradige Klappeninsuffizienzen sind ungünstig, denn der ECMO-Blutfluss ist retrograd in der Aorta und wenn die Aortenklappe nicht dicht ist und wenn die Mitralklappe nicht dicht ist, dann bläst dieser Blutstrom relativ ungehindert bis in die Lunge, was zu schwersten Lungenödemen führen kann. Schwangerschaften werden hin und wieder genannt, wobei wir in unserem Kollektiv auch Schwangere haben, die mit ICPR reanimiert wurden. All diese Kontraindikationen sind aber, denke ich, insofern relativ zu sehen, als wir an einem Punkt stehen, an dem keine Alternativtherapie zur Verfügung steht. ALS nach allen Regeln der Kunst und nach höchsten Qualitätsstandards wurde bereits eine Stunde und länger versucht. Die Möglichkeiten, die bestehen, sind diese Therapie, die eine Stunde versucht wurde, weiterzuführen ad infinitum oder einen Therapiewechsel zu versuchen. Und insofern sind alle Kontraindikationen sicher als relativ zu werten, bis zu einem gewissen Grad.
Ich nehme aber auch hier die höhergradige Aortenklappeninsuffizienz aus technischen Gründen als wesentlichen Faktor mit. Sehr interessant, das kann man sich auch gut vorstellen, höhergradige Aortenklappeninsuffizienz als eine der vielen relativen Kontraindikationen. Du hast die Schwangerschaft angesprochen, das ist jetzt wieder ein ganz seltenes Szenario und nur so ein Gedanke von mir. Schwanger mit Reanimation, erst Kind raus, Notfall-Sektio oder erst ECPR?
Also ich glaube, niemand und auch ich nicht ist ein Experte auf diesem Gebiet, da die Fallzahlen doch höchst selten sind. Der angesprochene Fall, den wir in unserer Datenbank haben, da gab es zuerst die Sektio und dann die ECMO. Aber ich kann da definitiv keine allgemeingültige Aussage treffen.
Das, was da so als Problem wahrscheinlich in den Kopf kommt, sind die Blutungen dann unter der Antikoagulation, die ja unter ECBR nötig ist. Aber es ist halt eine Ultima Ratio-Therapie dann. Und da war noch ein offensichtliches Kriterium, was jetzt wahrscheinlich viele Hörer im Kopf schon haben und sich fragen, wann kommt das endlich, nämlich der initiale Rhythmus. Und da war es ja ganz früher mal so, dass das Kammerflimmern, Kammerflattern die gutartigen Rhythmen sind. PEA und Asystolie ist böse. Und jetzt hat sich die PEA so in meinem Denken in den letzten Jahren schon zu den eher benigneren Rhythmen geändert. Und die Asystolie wird eigentlich auch immer besser. Wie ist da der aktuelle Stand, Ingrid?
Nun, das Kammerflimmern und das Kammerflattern sind die klassischen Rhythmen in den Studien, die zu ECBR durchgeführt wurden. Da einerseits das Kammerflimmern anzeigt, dass die Reanimation bis zum Zeitpunkt des Erst-EKGs vorhanden gewesen sein muss oder der Zeitpunkt bis zum Erst-EKG bis zum ersten professionellen Helfer kurz gewesen sein muss. Kammerflimmern braucht Energie am Herzen. Und andererseits, dass es sich vermutlich um einen kardial bedingten Kreislaufstillstand und damit um einen potenziell gut reversiblen Kreislaufstillstand handelt. Die PEA sich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben es in der Indikationsliste kurz durchbesprochen. Patienten, die zum Beispiel eine Lungenarterienembolie haben, haben per se nicht so gute Karten wie Patienten, die einen Herzinfarkt als Ursache ihres Kreislaufstillstands haben. Nichtsdestoweniger möchte ich unbedingt eine Lanze brechen für die PEA, denn zumindest in unserem Kollektiv sind Patienten mit einem schnellen PEA-Rhythmus, also wir haben das definiert als über 60 pro Minute, durchaus gute Kandidaten für ECBR und auch mit guten Überlebenszahlen. Die Asystolie als Erstrhythmus zeigt in der Regel doch an, dass entweder kein BLS oder kein sehr suffizienter BLS stattgefunden hat, denn das Herz ist offensichtlich so unterversorgt, dass es zu keiner elektrischen Aktivität mehr kommt und so ist es in unserem Zentrum ein Ausschlusskriterium oder ein relatives Ausschlusskriterium für ECBR. Also an unserem Zentrum werden Patienten mit Kammerflimmern, Kammerflattern und Patienten mit einer Tachykarden-PEA für ECBR selektioniert.
Asystolie ist aber nur ein wesentliches Kriterium, wenn es initial der Rhythmus ist. Im Verlauf kann es dann schon auftreten nach initialem Kammerflimmern zum Beispiel.
Ja, wobei auch das möglicherweise Ausdruck davon ist, dass die Herzdruckmassagequalität oder die Möglichkeit mittels Herzdruckmassage das Herz zu perfundieren eingeschränkt ist und auch der Rhythmus bei Eintreffen im Zentrum zum Zeitpunkt der Kanülierung wird erhoben und auch dort sind Patienten, die dann mittlerweile asystol sind, keine ECBR-Kandidaten für uns.
Also auch ein Rhythmus, der sich im Verlauf verschlechtert hat, ist ein negativ prognostischer Marker.
Genau.
Dann lass uns jetzt zu den technikbedingten Kriterien kommen. Und da ist einmal Zeit bis Strategiewechsel, also Zeit vom Wechsel auf mechanische CPR auf ECPR ein Kriterium. Und dann auch der Zeitrahmen insgesamt und das System. Gibt es das eigentlich her, die ECPR-Technik? Was ist dir da wichtig?
Die letzten Jahre haben klar gezeigt, dass ein sehr, sehr enges Verzahnen der präklinischen Rettungsmedizin und in unserem Fall innerklinischen ECPR, sprich mit dem ECPR-Zentrum, notwendig sind. Denn bereits zum Zeitpunkt des Notrufes werden wir als ECPR-Zentrum informiert. Das heißt, der Patient ist noch gar nicht gesehen vom professionellen Rettungsdienst, aber mit einem Basiskriterienkatalog eben beobachtet, BLS oder telefonangeleitete BLS und ein geschätztes Patientenalter werden wir voralarmiert. Das ist notwendig, um einerseits auf unserer Seite genug Zeit zur Vorbereitung zu haben und andererseits auch dem Rettungsdienst vor Ort die Möglichkeit, dass es sich um einen ECPR-Patienten handeln könnte, frühzeitig vor Augen zu führen. Denn die Therapie vor Ort und vor allem dann auch der Strategiewechsel, der von dir angesprochen wurde, mit Abtransport und Transport unter laufender Reanimation ins Zentrum, braucht ungemein lange. Und wenn man nicht sehr frühzeitig einerseits daran denkt und andererseits auch sein Management vor Ort dahingehend ausrichtet, kann man gesteckte Zeitziele von 60 Minuten Notruf bis Start der ECPR nicht erreichen.
Also eine frühe Alarmierung, früh dran denken ist ein Kriterium. Gibt es sonst irgendwelche Ausschlusskriterien, wenn die Zeit bis Strategiewechsel riesengroß ist? Also wenn man einfach auf dem Land lebt zum Beispiel, da ist ja das Zeit ein wesentliches Kriterium. Du bist in Wien, Jena würde ich mal eher als sehr schnell ländlich, wenn man vom Zentrum wegkommt, bezeichnen. Wie sieht es da aus an Zeitkriterien?
Die Zeit ist, wir haben es, glaube ich, vorhin gar nicht speziell besprochen bei den Einschlusskriterien, die Zeit vom Kollaps, vom Notruf bis zum Start der ECPR ist einer der härtesten Faktoren für gutes neurologisches Überleben. Eine absolute Zeit, nach der die ECPR gar keinen Sinn mehr macht, kann ich nicht nennen, das geben die Daten nicht her. Aber wenn mehr als 60 Minuten bestehen zwischen Notruf und Start der ECPR, ist doch ein deutlicher Knick in der Überlebenskurve zu sehen. Das heißt, unser Ziel ist, unter 60 Minuten an die ECPR zu gehen, mit der ECMO zu starten. Umso früher, umso besser. Jetzt ist das definitiv an örtliche Gegebenheiten gebunden, keine Frage. Ich persönlich arbeite in einem Setting, in einem Raum, wo die Anfahrtswege relativ kurz sind, wobei umgekehrt zum Beispiel die Transportwege ins Auto relativ lang sind, weil Stiegenhäuser, weil Wohnhäuser mit vielen Stöcken und man mit dem Patienten nicht immer in den Lift hinein kann zum Beispiel. Also die logistischen Herausforderungen sind sicher unterschiedlich in unterschiedlichen Settings und es wird sicher auch Settings geben, in denen man dieses Therapiekonzept nicht anbieten kann. Aber zum Beispiel jetzt auch für Niederösterreich sprechend, das auch eben ein ländlicheres Gebiet ist, Kooperationen mit zum Beispiel dem Hubschrauberrettungsdienst oder sehr klare Vorgaben, in welchen Bereichen, also in welchen Kreis zum Beispiel eines ECPR-Zentrums diese Therapie dann Sinn macht und angeboten werden kann, können auch helfen, in einem weniger städtischen Setting die ECPR anzubieten.
Ich glaube, da hat man die vielen Kriterien, die überdacht werden sollten, jetzt auch zusammen. Wir gehen da nochmal kurz in der Zusammenfassung des gesamten Kapitels drauf ein. Du hast jetzt auch schon die wesentlichen Systempunkte gebracht, die da sein müssen, damit sowas funktionieren kann. Also die rasche Rettungszeit, der zügige Transport, Zeitfenster für die ECPR und maximale Transportzeit bis zum Zentrum. Das lässt sich ja alles sehr gut zusammenfassen in einer Kollapszeit bis ECPR von 60 Minuten sollten angestrebt werden und 90 Minuten ist so eine Maximalzahl, wo dann die Chancen des Patienten einen Benefit davon haben, deutlich sinken. Habe ich das richtig rausgehört?
60 Minuten sind die Zeitgrenze, die wir versuchen zu unterschreiten. Ein Aspekt, den ich vorhin vielleicht außen vor gelassen habe, in einem Setting, in dem der Patient zur ECPR transportiert wird, wie das in Wien zum Beispiel der Fall ist, ist die mechanische Reanimation sicher ein wichtiges Kriterium. Denn wenn ich den Patienten transportieren muss, sei es jetzt durchs Stiegenhaus oder im Auto auf der Autobahn, so ist eine qualitativ hochwertige mechanische Reanimation sicherlich die einzige Möglichkeit, sowohl den Patienten als auch vor allem den Helfer nicht zu gefährden, zum Beispiel im Straßenverkehr. Und auch wenn es jetzt für die normale Reanimation keinen Hinweis gibt, dass die mechanische Reanimation einer qualitativ hochwertigen manuellen Reanimation überlegen ist, so ist es im Setting des Patiententransports, glaube ich, ganz klar, dass eine mechanische Herzdruckmassage vorliegen muss, damit das gut funktionieren kann.
Ja, also die Ausstattung des Rettungsdienstes mit einer mechanischen Reanimationshilfe, das meinst du ja, dass dann mechanisch mit einem Gerät reanimiert wird, ist dann schon wichtig für den Transport, auf jeden Fall. Jetzt lass uns mehr auf den letzten Punkt eingehen, den wir geplant hatten, nämlich wie macht ihr das in Wien? Wie handhabt ihr die Patientenselektion? Und da gibt es ja auch eine nette Infografik. Auf dieser Tafel, die sicher für den Rettungsdienst sehr nützlich ist, steht ganz oben ECPR-Leitfaden und dann steht hypothermer Kreislaufstillstand, immer großzügig ECPR, da ist so mit grün unterlegt und dann Endstage Disease, keine ECPR. Das sind mal zwei grobe Statements. Und dann führt ihr eine Liste von Punkten auf, die dazu führen sollten, dass man Load and Go sehr frühzeitig erweckt. Willst du die nochmal kurz nennen, bitte, Ingrid?
Ja, sehr gerne. Da steht jetzt an sehr prominenter Stelle, dass ein Eintreffen im Krankenhaus innerhalb von 40 Minuten ab Eintreffen des Rettungsdienstes beim Patienten angestrebt werden soll. Und wie vorhin besprochen, dass es sich um einen beobachteten Kreislaufstillstand, um durchgeführte Laienreanimation, um einen schockbaren Rhythmus oder einen schnellen PEA-Rhythmus handeln sollte und das Patientenalter geschätzt unter 70 Jahren liegen soll und dass eine Lucas-Reanimation, das ist das mechanische Herzdruckmassagegerät, das wir in Wien am Rettungsauto haben, möglich ist während dem Transport. Diese Selektionskriterien sind Dinge, die der Rettungsdienst innerhalb der ersten 10 Minuten wissen kann und anhand derer der Rettungsdienst innerhalb der ersten 10 Minuten entscheiden soll, ob das ein potenzieller Kandidat für ECPR ist oder nicht. Bei Eintreffen im Zentrum Sprich, der Patient wird unter laufender Herzdruckmassage zu uns gebracht, gehen wir diese Kriterien und auch ein paar zusätzliche, die wir vorher besprochen haben, wie zum Beispiel eben der Rhythmus bei Eintreffen, die Signs of Life, ob welche vorhanden sind, das jetzt vorhandene ETCO2 noch einmal durch, weil der Patient kann sich ja stabil gehalten haben unter der laufenden Reanimation und ein guter ECPR-Kandidat sein, oder es können sich auch die Voraussetzungen geändert haben und derjenige ist einfach nicht mehr gut geeignet für eine ECPR-Therapie.
Und präklinisch kommt dann auch ein Supervisor mit dazu. Was ist das für eine Person? Welche Rolle spielt die?
In Wien hat das Reanimieren und auch das Versorgen von Reanimationspatienten gemeinsam mit dem Rettungsdienst lange Tradition. Und so ist es, dass neben der Leitstelle, die uns eben schon voralarmiert, was ich vorhin gesagt habe, neben dem Rettungsdienst, mit dem wir gemeinsam trainieren und schulen, auch so, dass eben ein Supervisor-System existiert. Das ist ganz grundsätzlich ein höchst ausgebildeter Sanitäter, der zum Qualitätsmanagement zu hochprioritären Einsätzen zusätzlich zur Standardmannschaft hinzugezogen wird. Das sind Kinder-, Trauma- oder Reanimationseinsätze zum Beispiel. Und im Rahmen einer Reanimation übernimmt dieser Supervisor die Kommunikation mit uns, also mit dem ECPR-Zentrum. Das ist extrem wertvoll, denn das präklinische Team, sprich der Notarzt und die Rettungssanitäter, können die Versorgung des Patienten mit qualitativ hochwertigem Advanced Life Support durchführen, während parallel dazu der Supervisor die Kommunikation mit dem Zentrum, das Abklären der Selektionskriterien übernimmt und auch den raschen Abtransport und die qualitativ hochwertige Reanimation am Transport sicherstellen kann. Das ist ein extrem wertvolles System für uns und wir haben auch während der Corona-Pandemie, als diese Strukturen nicht unverändert weitergeführt werden konnten, gemerkt, wie viel schwieriger die Kommunikation einfach ist, wenn der Notarzt gleichzeitig sowohl den Patienten versorgen muss, als auch mit uns zum Beispiel abklären muss, ob eine ECPR sinnvoll ist und ob man den Patienten zu uns bringen kann zur ECPR.
Ach, was für eine Welt. Jemand fürs Telefonieren, das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ach, wirklich toll. Aber lass uns mal jetzt in die Notaufnahme wechseln. Was ist, wenn der Anruf bei euch ankommt? Welches Team kommt zusammen? Steht die Maschine schon da? Was ist da so vorbereitet und was läuft in den Minuten, bevor der Patient kommt?
Ja, das ist sehr standardisiert und es gibt an unserer Klinik jeden Tag einen sogenannten Study Fellow. Das ist ein Kollege, eine Kollegin, die speziell mit der Datenaufnahme und mit der Logistik der Reanimationspatienten, die zu uns kommen, beschäftigt ist. Sprich, wenn der Anruf oder die Voralarmierung erfolgt, es gibt einen potenziellen ECPR-Kandidaten in Wien, erfahren wir einerseits die Telefonnummer des Ersthelfers, des Berufers, rufen diesen an und versuchen möglichst viel über den Patienten zu erfahren, Name, Geburtsdatum, Patientenakte, Vorgeschichte, was ist vor Ort genau passiert, versuchen in weiterer Folge eben Kontraindikationen, Komorbiditäten, ein Ausschlussselektionskriterien durchzugehen und telefonieren dann in weiterer Folge eben mit dem Rettungsdienst vor Ort, im besten Fall mit dem Supervisor. Welche Situation wurde jetzt wirklich vorgefunden? Was war der Erstrhythmus? Hat es tatsächlich suffizienten BLS gegeben etc.? Und gleichzeitig organisieren wir bei uns, ähnlich wie bei einem Boxenstopp, eine Intensivposition für ECPR. Da gibt es eine klare Logistik, wo welche Geräte stehen, wo vor allem auch welcher Kollege steht. Das Reanimationsteam besteht aus einem ALS-Team, das die laufende Reanimation übernimmt und zusätzlich wird ein ECPR-Team hinzugezogen. Das machen wir in Kooperation mit der Herzchirurgie. Das heißt, da kommt ein ganzes Team aus Herzchirurg, Kardiotechniker und OP-Schwester zu uns und alle diese Menschen und alle diese Geräte stehen parat, gewaschen, steril, wenn der Patient eintrifft.
Und du hast jetzt Intensivbox gesagt. Damit meinst du jetzt nicht eine Box auf der Intensivstation, sondern ihr habt ja eine relativ stark ausgeprägte Intensivkapazität in der Notaufnahme. Das habe ich ja gesehen, als ich bei euch zu Besuch war. Und da steht quasi auch immer schon eine vorbereitete und gefüllte ECMO-Maschine da. Und das läuft also bei euch in der Notaufnahme. Und die Patienten bleiben ja dann auch länger bei euch mit laufender ECPR, weil es ja nicht überraschenderweise genau solche Intensivbettenprobleme gibt bei euch wie anderswo. Aber wenn der Patient jetzt ankommt, dann läuft ja ein Primary Survey. Was sind da die Besonderheiten? Wie läuft das ab bei euch?
wir übernehmen den Patienten mittlerweile am Parkdeck, also sprich, das Rettungsauto parkt sich ein, der Patient wird ausgeladen, all das braucht einfach seine Zeit, um sicher und gut durchgeführt werden zu können. Das heißt, diese Primary Survey, wie du es jetzt genannt hast, passiert am Parkdeck gemeinsam mit dem Notarzt und dem Field Supervisor, von dem wir vorher besprochen haben. Wir gehen gemeinsam noch einmal die Selektionskriterien durch. Wir besprechen gemeinsam noch einmal die Rettungskette, soweit wir sie rekonstruieren konnten. Nicht selten wissen wir durch Telefonate mit dem Ersthelfer vielleicht sogar mehr als der Notarzt und der Rettungsdienst vor Ort und besprechen den Zustand, den der Patient jetzt im Laufe der Reanimation zum jetzigen Zeitpunkt hat und entscheiden uns dann gemeinsam für oder gegen eine ECPR. Das heißt, der Patient kommt dann auf diese Intensivposition, völlig richtig, die ist bei uns auf der Notaufnahme. Dort haben wir vier Positionen, vier Vollintensivpositionen. Es passiert eine Rhythmusanalyse mit gemeinsam Ultraschalldiagnostik und Atemwegskontrolle nochmal und in einem 10 vor 10 wird dann für oder gegen ECPR entschieden an diesem Zeitpunkt. Das Ganze läuft wirklich wie in einem Formel-1-Boxenstopp ab. Das heißt, jeder Kollege ist an seiner Position, jedes Gerät hat seine Position und wir konnten in den letzten Jahren die Zeit von Eintreffen des Patienten bis Lauf, also Start der ECPR, drastisch verkürzen. Wir liegen jetzt bei 14 oder 15 Minuten all in, also einparken am Parkdeck und ECMO-Start.
Das sind wirklich Formel-1-Zeiten. Lass uns noch auf ein, zwei Details eingehen, die vielleicht für die meisten Hörerinnen und Hörer sehr weit weg sind, weil sie ja das nicht selber anbieten an Notaufnahme. Das werden eher wenige sein, schätze ich. Aber es kommt dann zur Gefäßpunktion, wenn entschieden wird, dass die ECPR laufen soll, die in der Leiste stattfinden. Und das sind ja doch eher größere Kanülen, die dann nicht einfach durch Punktion gelegt werden, sondern chirurgisch gelegt werden.
Nein, mittlerweile werden die tatsächlich perkutan gelegt. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit den Herzchirurgen, das ist traditionell bei uns so gewachsen und eine sehr, sehr enge und sehr, sehr fruchtbare Kooperation. Aber die werden tatsächlich perkutan gelegt. Mittlerweile immer mehr Ultraschall gezielt. Ich hoffe, und das ist eines meiner Ziele, nahezu immer Ultraschall gezielt in Zukunft, weil, wie du richtig sprichst, das sind sehr, sehr große Kanülen. Wir sprechen da von venösen Kanülen von 21, 23 French. Das sind so um die 7 bis 8 mm, also kleinfingerdick. Und arteriell sprechen wir von 15, 17, 17 French. Und da kann es selbstverständlich auch beim Legen der Kanülen zu Komplikationen, zu Blutungen, zu Gefäßverletzungen kommen, die man mit Erfahrung und mit ultraschallgezielter Punktion möglichst gering hält. Aber ganz grundsätzlich funktioniert das so. Wir haben zwei Teams. Ein Team übernimmt eben ALS mit allem, was dazugehört, und ein Team übernimmt die Kanülierung. Die arbeiten zwar aufeinander abgestimmt, aber Kanülierung passiert relativ autonom durch eben das Team der Herzchirurgie, sprich die Hose wird aufgeschnitten, der Patient wird gewaschen und in der Regel ist innerhalb von 7 bis 10 Minuten sind die Kanülen vor Ort und die ECMO startbereit. Also das geht sehr, sehr, sehr zügig.
Und irgendwann kommt dann noch ein Heparin-Bolus?
Ja, prinzipiell ist es so, wir arbeiten mit beschichteten Systemen, das heißt die ECMO-Kanülen, das Schlauchsystem, der Oxygenator, das sind alles schon Heparin-beschichtete Systeme. Aber ja, vor Start der Kanülenlage erfolgen 5000 Einheiten Heparin intravenös.
Also schon vor der Kanülenanlage. Okay. Und dann habt ihr so eine ausgewachsene Expertise, dass ihr sogar transösophageale Echokardiographie macht in diesem Setting. Wozu ist das eigentlich gut?
Das dient im Wesentlichen zwei Dingen. Einerseits hat das transösophageale Echo beim intubierten Patienten, muss man natürlich sagen, und das sind alles intubierte Patienten, den großen Vorteil, dass die Beurteilung potenzieller Pathologien am Herzen und auch die Beurteilung der Eigenherzleistung im Wesentlichen viel einfacher ist als von transthorakal. Da musste an unserer Klinik ein Umdenken stattfinden oder vor allem auch eine Erweiterung unseres Skillsets. Standardmäßig wird unter laufender Reanimation von transthorakal geschallt, aber leider ist nicht bei jedem Patienten das Herz wirklich gut einstellbar und wir wissen auch aus Studien, dass der Ultraschall zu Verzögerung der Herzdruckmassage führen kann, beziehungsweise man sehr klare Algorithmen haben muss, um nicht eine Verzögerung der Herzdruckmassage durch den Ultraschall zu bewirken. Und das ist im TEE ganz anders. Das TEE ist im Ösophagus und wird einerseits nicht behindert durch die Herzdruckmassage und andererseits behindert auch das TEE die Herzdruckmassage nicht. Also es ist mittlerweile nicht nur für ECPR-Patienten, sondern für alle Patienten mit laufender Reanimation nach Setzen eines definitiven Atemwegs natürlich oder Kontrolle des Atemwegs Standard, dass ein Reanimations-TEE durchgeführt wird. Im speziellen Setting der ECPR dient uns das TEE auch zum Auffinden der Drahtlage, sprich die Guidewires. Das sind lange Drähte, die in die Vena und Arteria femoralis gelegt werden als erstes. Die suchen wir in den Zielgefäßen, also in dem Vena cava inferior und in der Aorta descendens. Und die zeigen uns an, dass die Punktion ins korrekte Gefäß stattgefunden hat. Und das ist zwingend notwendig, bevor die ECMO-Kanülen eingebaut werden. Denn wie gesagt, Gefäßverletzungen, Fehlpunktionen sind durchaus möglich und es wäre nichts fataler, als eine große Kanüle ins falsche Gefäß oder überhaupt extravasal zu implantieren.
Puh, also wenn du das so beschreibst, klingt das wie ein ziemlicher Apparat an Menschen und Technik, der da zusammenkommt und Expertise vor allen Dingen, dass auch noch alles eingeübt werden muss und am Laufen gehalten werden muss. Also das ist schon eine größere Sache und mir ist klar, dass das an kleinen Häusern nicht gut stattfinden kann. Es braucht wahrscheinlich wirklich Zentren dafür. Wenn jetzt so eine ECPR angeschlossen wurde, das ist ja wahrscheinlich ein ganz komischer Moment, weil dann geht die quietsche Maschine auf den Patienten aus, die die mechanische Reanimation macht und dann wird es plötzlich ganz still. Ist das so komisch, wie ich mir das vorstelle und wie geht es dann weiter bei euch?
Es ist tatsächlich so, wie du dir das vorstellst. Es ist auch bei größter Disziplin und größtem Training eine Reanimation mit parallelem ECMO-Einbau laut. Also auch das mechanische Herzdruckmassagegerät ist laut, der Sauerstoff, das Beatmungsgerät ist laut. Alle Monitore möchten Aufmerksamkeit und geben Alarmtöne von sich. Und natürlich ist eine gewisse Kommunikation notwendig, eben zum Beispiel zwischen dem ECMO-Implanteur und dem Kollegen, der am TE steht oder zwischen dem Teamleiter und dem gesamten Team. Und wirklich mit dem Moment, wo ECMO-Start herrscht und der Lukas, also das Herzdruckmassagegerät, ausgeschalten werden kann, herrscht mal für einen gewissen Moment Stille. Und wenn dann auch unterschiedlich färbiges Blut aus dem Patienten und in den Patienten hineingeht und die ECMO gut läuft, also mit mehr als 2 Litern gut betrieben werden kann und offensichtlich die Kanülen auch tatsächlich richtig liegen und das alles gut funktioniert, dann ist eine große Erleichterung, weil auf diesen Moment haben jetzt 11, 12 Personen hingearbeitet.
Und habt ihr dann ein standarddiagnostisches Set oder eine Standarddiagnostik, die abläuft? Wie geht es dann weiter?
Ja, absolut. Also mit ECMO-Start ist natürlich jetzt nicht die Reanimation vorbei. Wir alle wissen, dass die Reperfusionsphase für das Patientenüberleben, vor allem für das neurologische Patientenüberleben, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt einerseits Standards für den Zielblutdruck, andererseits Standard für die Zieloxygenierung. Die ECMO ist ja sehr leistungsstark, aber man möchte den Patienten ja nicht mit 600 BO2 oxygenieren. Es gibt einen Standard fürs Targeted Temperature Management, das sind 33 Grad an unserer Klinik. Es gibt einen Standard für die Diagnostik und für die weitere Behandlung des Kreislaufstillstands, sprich jemand, der ein Kammerflimmern oder einen schockbaren Rhythmus initial hatte, wird irrespektive des EKGs zügig in den Herzkatheter gebracht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine koronare Ursache vorhanden ist, sehr groß ist. Patienten, bei denen das nicht der Fall ist, wird zuerst ein Standard-CT durchgeführt, das inkludiert Schädel, HWS, Thorax, Abdomen und kleines Becken und deckt wirklich alles ab, sowohl was häufige Kreislaufstillstandsursachen anbelangt, also Lungenembolie, Aortendissektion, Hirnblutung, als auch Komplikationen der Reanimation oder der ECMO-Anlage, sprich Rippenfrakturen, Pneumothorax, Blutungen, sowohl jetzt durch die Herzdruckmassage als auch durch die Punktion der Gefäße.
Und die Koronarien werden auch dargestellt?
Die Koronarien, guter Punkt, das funktioniert technisch so leider noch nicht. Vielleicht wird es in Zukunft ein Protokoll geben, bei dem das möglich ist, aber in diesem Standard-CT ist ein konkretes Herz-Koronar-CT leider nicht möglich. Die Patienten wandern aber sehr großzügig in den Herzkatheter, also auch wenn jetzt primär kein Kammerflimmern vorgelegen hat oder wir aus anderen Gründen zunächst ins CT fahren, weil wir zum Beispiel eine Komplikation vermuten oder befürchten, so ist eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Herzkatheterbereitschaft im Krankenhaus vorhanden und die Patienten werden sehr großzügig koronar angiografiert.
Ingrid, danke für die tiefen Einblicke in die Organisation des ECPR-Schockraums bei euch am AKH Wien. Das ist wirklich sehr hilfreich zu hören, wie das in der Praxis ablaufen kann. Hast du noch ganz wichtige Punkte, bevor wir zur Abschlussfrage und zur Zusammenfassung kommen, die du noch gerne besprechen möchtest?
Ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, jetzt auch in dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, durchgekommen ist, ist, die ECPR ist kein Wunderding. Das ist keine Zaubermaschine, die Patienten retten kann, sondern das ist ein ganzes System, eine riesige Rettungskette, die sehr nahtlos und lückenlos interagieren muss, an deren Ende die ECPR als Therapieform oder als Herzdruckmassage-Ersatz steht. Und ich glaube, das muss einem bewusst sein. Durch das Anschaffen einer ECMO-Konsole kann nicht ECPR betrieben werden, sondern da muss ein ganzes System dahingehend trainiert werden und, wie du vorher angesprochen hast, natürlich spezifisch auf die örtlichen Gegebenheiten hin. Es wird dasselbe Setting, das ich jetzt hier beschreibe, nicht in jeder Ortschaft, nicht in jedem Land so umsetzbar sein. Und das Zweite, was ich gerne noch dazu sagen möchte, es hat jetzt, glaube ich, thematisch noch nicht so gut hingepasst, aber man muss diesen Patienten Zeit geben, auch sich neurologisch zu erholen. Wir haben ein sehr klares und gutes Statement des ERC zu Post-Resuscitation Care, das eine Prognostication nach 3 Tagen vorsieht, und das ist für die meisten Reanimationspatienten sicher auch zutreffend und gut. Wir sprechen hier von Patienten, die 1 Stunde und länger reanimiert wurden, und sehen einfach in unseren eigenen Daten, dass nach 3 Tagen noch keine Aussage gemacht werden kann, oder umgekehrt gesprochen, Patienten, die nach 3 Tagen nicht wach sind, gar nicht aufwachen, sondern halt einfach 1 Woche brauchen zum Teil, und dass man für diese Patienten im Hinterkopf behalten muss, dass man ihnen mehr Zeit geben muss, auch auf der Intensivstation, bevor man suffizient beurteilen kann, ob dieser Patient neurologisch gut überleben wird oder nicht.
Auch wiederum ein Kriterium, was man nur weiß, wenn man wirklich an einem Zentrum arbeitet mit einem entsprechenden Patientendurchlauf an ECPR. Sehr interessant, Ingrid. Dann lass uns zur Zusammenfassung kommen. Ingrid, ich stelle dir noch die Fragen und du antwortest möglichst stichpunktartig. Die wichtigsten Patientenselektionskriterien für ECPR sind aus deiner Sicht?
Kriterien, die eine Aussage über die Reanimationsqualität treffen, also beobachtet, Zeit, BLS-Rettungskette, und Kriterien, die auf einen reversible Kreislaufstillstandsursache hinweisen, also zum Beispiel das Kammerflimmern beim Herzinfarkt.
Wenn man die richtigen Patienten selektiert, kann welche Rate mit gutem neurologischen Überleben erreicht werden?
Gemäß Studien, umso enger ich die Selektionskriterien wähle, bis zu 43%. Aber realistisch sind wir wahrscheinlich bei 20-25% in Real-Life-Daten. Das ist auch das, was wir in unserem Kollektiv sehen. Und das ist, wie gesagt, jeder Vierte.
Und die maximale Zeit bis zur ECPR, bis die Kanülen reingehen oder die Maschine anläuft, sollte wie lange sein?
Also als Ziel sollten 60 Minuten angestrebt werden, wobei man hat nicht 60 Minuten Zeit, es sollte in 60 Minuten laufen. Eine tatsächliche Maximumzeit kann ich dir nicht nennen.
Aber das ist eines der Kriterien, die man bedenken sollte, wenn es darum geht, fahren wir los mit dem Patienten unter Reanimation oder nicht. Und wesentliche Tipps für das präklinische Team, die du mitgeben möchtest?
Für das präklinische Team speziell eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem ECPR-Team, sei es jetzt ein innerklinisches, wie in unserem Fall, oder ein präklinisches ECPR-Team, denn das Ganze braucht extrem viel Vorbereitung, Logistik und Zeit.
Und deswegen sollte man die Entscheidung schon nach dem 3. Schock treffen, nach dem 5., nach dem 1., was denkst du?
Genau, das war ein Schlagwort, 3 Schocks, das war im Arrest Trial so vorgesehen. In unseren Kriterien geben wir momentan 10 Minuten ILS an. Nach 10 Minuten sollte man einen Strategiewechsel vollziehen.
Ingrid, ich danke dir sehr für diese Ausführung. Ingrid Magnet aus dem Universitätsklinikum für Notfallmedizin, AKH Wien. Ich hoffe, das war nicht zu anstrengend für dich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörerinnen und Hörer sehr viele Punkte mitnehmen könnten aus deinen tiefen Einsichten in die Welt der ECPR. Wenn es Neuigkeiten gibt, spannende Studien publiziert werden, sag uns Bescheid, wir können das hier gern besprechen, und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.